Vor ein paar Jahren hatte ich einen Mann im Coaching, der zu mir kam und das Coaching-Gespräch, nachdem wir uns gesetzt hatten, mit den Worten öffnete: Hi, mein Name ist also Peter, ich bin 69 Jahre alt und ich habe fast jeden Tag Sex. Fast am Montag, fast am Dienstag, fast am Mittwoch und so weiter und so fort. Ja, Peter war ein Mann, der gerade seine Ehe verloren hatte. Er hatte nicht nur keinen Sex mehr, sondern er hatte auch keine Beziehung mehr. Seine Partnerschaft war zu Ende, seine Frau hat sich gerade frisch von ihm getrennt und er stand und saß mit leeren Augen vor mir. Er hatte sich zwar so ein bisschen diesen Galgenhumor bewahrt, aber ich sah in sehr leere und glasige Augen. Und er sagte zu mir in dem Gespräch, dass seine Ehefrau immer ziemlich sauer war, dass er so eine glückliche Ehe führte. Denn sie war offensichtlich überhaupt nicht dieser Ansicht. Und der Grund, warum er diesen Weg zu mir damals gefunden hatte in das Coaching, war eine Frage, und zwar die Frage: Sag mal, hätte ich das eigentlich früher merken können oder auch merken müssen, dass meine Ehe, dass meine Partnerschaft, dass meine Beziehung vor dem Aus steht? Und ja, das hätte er merken können. Und es gibt Anzeichen, sehr klare Anzeichen dafür, dass die Beziehung nicht nur eine Herausforderung oder ein Problem hat, sondern dass sie Gefahr läuft, wirklich zu scheitern. Im Kern ist es eine Kombination von Anzeichen. Wenn die zusammenkommen, dann gibt es eine existenzbedrohliche Situation für Beziehungen. Jede Beziehung hat ja ihre Herausforderungen oder auch mal Probleme. Aber wenn bestimmte Probleme zusammenkommen, dann kann es existenzgefährdend werden. Und davon gibt es genau 7 Stück. Wenn die oder Teile von denen in der Kombination auftreten, erreichen schon 2 oder 3, dann wird es ernst. Und das ist sehr gut, wenn wir heute gemeinsam da mal drauf hinschauen, weil ich glaube, dass viele Trennungen und viel, viel Leid in Beziehungen vermieden werden kann, wenn wir das auf dem Schirm haben und frühzeitig in die richtige Richtung steuern. Ich freue mich auf die Folge. Los geht's. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben, deinem Podcast für ein erfülltes, erfolgreiches, glückliches und natürlich somit auch liebevolles Leben. Ein Leben, wo du in einer Partnerschaft mit dir selbst, aber auch mit anderen Menschen in Harmonie lebst, wo ihr euch gemeinsam entwickelt. Und ja, ich bin Steffen Kirchner, dein Podcast-Reisebegleiter sozusagen. Und auch so eine Beziehung, so eine Partnerschaft ist eine wilde Reise, ja, manchmal. Hat so ein bisschen vielleicht so auch den Touch einer kleinen Achterbahnfahrt oder einer manchmal auch Fahrt in die Geisterbahn. Aber am Ende des Tages ist es einfach eine Abenteuerreise. Und wir dürfen aber wirklich aufpassen bei den ganzen Abenteuern, dass wir da nicht auf der Strecke bleiben, dass wir uns gegenseitig nicht verlieren, dass wir natürlich auch Menschen, die uns ja ans Herz gewachsen sind, die wir lieben, dass wir die nicht verlieren, zumindest mal nicht im Sinne einer positiven Beziehung und Verbundenheit, unabhängig davon, ob man dann ein Leben lang oder lange Zeit immer in einer partnerschaftlichen Beziehung bleibt, aber zumindest eine freundschaftliche Beziehung ist wichtig. Heute möchte ich aber mit dir bei Die Kunst zu leben so ein bisschen über eigentlich so mehr die Ehe, die romantische Partnerschaft, die Beziehung, es geht gar nicht um Ehe, sprechen. Also das heißt, heute müsste eigentlich der Podcast nicht Die Kunst zu leben, sondern Die Kunst zu lieben heißen. Denn es gibt so ein paar Anzeichen dafür, die ja sehr klare Signale geben, dass die Liebe auf dem Prüfstand steht, tatsächlich auch. Denn Partnerschaften können sehr vieles verkraften, sehr viele Fehler, Rückschläge, menschliche Unzulänglichkeiten und schwierige Entscheidungen und Phasen, aber es gibt so ein paar Dinge, wo die Liebe wirklich auf dem Prüfstand steht. Und wenn die Liebe vergeht, vergeht natürlich auch die Partnerschaft tatsächlich. Und deswegen möchte ich mit dir jetzt gleich sofort einsteigen in 7 Anzeichen, die uns zeigen, dass unsere Beziehung tatsächlich vor dem Aus stehen kann. Ja, also vor dem Aus steht sie nicht, wenn eines dieser Punkte jetzt erfüllt ist. Vor allem ist ja auch immer die Frage so auf einer Skala vielleicht von 1 bis 10, da können wir uns ja dann mal gemeinsam fragen, wie sehr ist der Punkt bei dir vielleicht erfüllt. Aber wenn 2 oder 3 von diesen 7 Komponenten zusammenkommen, dann wird es wirklich ernst, dann steht die Ampel mindestens auf Orange. Ja. Also lass uns einsteigen in das erste Anzeichen, dass eine Beziehung in eine sehr schlechte Richtung sich entwickelt und vielleicht sogar vor dem aussteht. Und das ist schon mal der Punkt, wenn du Misstrauen hegst. Ja, du hegst Misstrauen. Das heißt, Liebe hat viel mit Vertrauen zu tun. Liebe ist ein Ausdruck von Vertrauen, beziehungsweise eine Beziehung ist Ausdruck von Vertrauen und von Liebe. Und das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. Den Satz kennt man ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, dieser Satz kommt von Menschen, die alles tun, außer zu lieben. Ja, weil wer kontrollieren will, dem fehlt das Vertrauen, dem fehlt also die Hingabe. Kontrolle hat mit Festhalten, mit genau Hinschauen zu tun. Da ist kein Loslassen, da ist kein Freilassen, da ist kein Raum geben, sondern da ist ein an die Leine nehmen. Man bindet Menschen, man bleibt eng dabei. Also das heißt, Angst ist hier im Kern die Grundemotion. Und wenn ein Mensch sozusagen nicht vertrauen kann, sondern eher im Misstrauen ist, dann ist in diesem Menschen sozusagen Angst die Kernemotion. Und Angst von Angus oder Angustus, die Enge, die macht's dann eng und da wird's auch eng in der Beziehung. Das heißt, einem Menschen fehlt dann irgendwann die Entwicklungsmöglichkeit. Es fehlt auch so ein bisschen die Luft zum Atmen. Es fehlt diese Freiheit. Wenn man zu eng ist, kann man nicht miteinander tanzen. Da kann man nicht miteinander spielen. Da kann man nur aufeinander sitzen. Ja, und irgendwann bleibt man dann sitzen und zwar alleine, weil der andere, einer von beiden flieht, manchmal auch beide. Also das heißt, wenn du merkst, dass du oder dein Partner wirkliches Misstrauen hegen, dann musst du dir klar machen, Misstrauen ist wirklich das purste Gift für eine Beziehung. Dann muss man sich wirklich hinsetzen und sehr klar darüber sprechen, wo kommt dieses Misstrauen eigentlich her? Ja, und was können wir tun, um vom Misstrauen wieder ins Vertrauen oder zumindest mal ins Zutrauen zu kommen? Denn Vertrauen entsteht, wenn ich einem Menschen wieder mal etwas zutraue. Das heißt, ja, ich gehe tatsächlich auch ein bisschen ins Risiko, in die Unsicherheit. Ich gebe einen Vertrauensvorschuss sozusagen. Aber Misstrauen ist natürlich immer so, das ist so subtil erstmal. Da geht es noch gar nicht darum, dass jemand jetzt das Handy vom anderen kontrolliert oder jemanden nachspioniert. Sondern Misstrauen ist eher so ein innerer Zweifel, so, meint er das wirklich ernst? Ja? Liebt sie mich wirklich? Hat sie nicht vielleicht einen anderen? Tut er wirklich das, was er so sagt? Kann ich ihm wirklich glauben? Ja? Und so weiter und so fort. Ja? Also auf so einer mentalen Ebene, dann so einer emotionalen Ebene. Und dann irgendwann führt das dann zu Misstrauen, also zu misstrauischem Verhalten sozusagen. Und dann ist eigentlich so ein bisschen schon die Tür offen, aus dieser Beziehung, aus dem gemeinsamen Raum des Lebens zu flüchten. Das ist der erste Punkt, das erste Anzeichen, du hegst Misstrauen. Das zweite Anzeichen ist, du gehst ungern nach Hause, dort, wo dein Partner oder deine Partnerin auf dich wartet oder wo ihr euch beide wieder begegnen werdet. Man sagt immer, zu Hause ist dort, wo die Liebe ist. Ja, aber was ist denn, wenn du nach Hause kommst und schon alleine beim Gedanken daran, dass du nach Hause gehst, trifft das nicht mehr zu, dass du dich freust, wenn du anfängst, plötzlich lieber Überstunden zu machen, nur dass du später nach Hause kommst, wenn du anfängst, dich oder die Situation herbeizusehen, wo sie oder er nicht da ist, du lieber längere Spaziergänge machst und ums Haus gehst oder in die Kneipe gehst oder lieber zum Sport gehst oder so, bloß um nicht zu Hause sein zu müssen. Es geht nicht darum, dass alles weniger wert ist, als zu Hause zu sein oder mit dem Partner zu sein. Wenn du gerne Sport machst, wenn du gerne alleine bist, auch für dich, dann ist das eine wunderbare Sache. Es geht nicht darum, dass es nichts geben kann, was für dich mindestens genauso schön ist, auch wie mit dem Partner zu sein. Es geht, ist bei mir zum Beispiel auch so, ich bin unglaublich gerne auch alleine. Auf alle Fälle bin ich so gerne alleine, auch wie mit Patricia zusammen. Aber ich komme unheimlich gerne trotzdem nach Hause. Das heißt, das Alleinesein ist nicht der Ausgleich vom Zusammensein. Das ist nicht das Schöne und das Nachhausekommen ist das weniger Schöne, sondern es sind beides schöne Dinge. Für mich alleine sein zu können, ist wunderschön. Und nach Hause zu kommen, wenn ich weiß, sie ist zu Hause, ist auch wunderschön. Oder zu Hause zu sein und zu wissen, sie kommt nach Hause, ist auch wunderschön. Ja. So. Und wenn wir also eher sozusagen eine Kompensations- oder Fluchtreaktion wählen, wo wir uns lieber dann mal mit einem Freund oder Freundin treffen oder irgendwo hinfahren, nur dass wir endlich mal weg sind und sozusagen den Kontakt meiden, dann ist das ein starkes Anzeichen, dass eine Beziehung ein ernsthaftes Problem hat. Ja. Und jetzt siehst du schon alleine diese ersten zwei Punkte, das Misstrauen und das du gehst ungern nach Hause. Das in der Kombination, das ist schon Beziehungsexistenzgefährdend sozusagen. Ja. Vor allem, wenn es über einen gewissen Zeitraum auftaucht und vor allem gibt es ja unterschiedliche Dimensionen. Das heißt, wie sehr habe ich denn Misstrauen? Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist praktisch nicht, also kaum spürbar. 10 ist maximales Misstrauen. Ja. Also bewerte doch mal selber gerade den ersten Punkt des Misstrauens nochmal für dich von 1 bis 10. Und jetzt bewerte mal, wie ungern oder wie gerne du nach Hause gehst, auch entsprechend von 1 bis 10. Ja. Und damit kommen wir dann auch schon zum dritten Punkt. Und zwar ist der dritte Punkt, ist, wenn ihr anfangt, euch ständig gegenseitig zu kritisieren. Also Kritik ist natürlich etwas super Wichtiges in der Beziehung. Ja. Man muss auch Kritik erstmal aushalten, man darf lernen, auch Kritik zu geben. Es geht nicht darum, in einer künstlichen Harmonie sozusagen unterzugehen. Kleine Nörgeleien und so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten, das gehört in jeder Beziehung, Ehe und so weiter auch ganz völlig normal dazu. Daran reibt man sich, daran wächst man. Da. Es ist immer die Frage sozusagen, was ist die Grundemotion, die da dahinter steht. Wird es auch mit ein bisschen Humor genommen, ja, also Patricia und ich, wir foppen uns auch gegenseitig viel, ja, aber das ist immer mit einem zwinkernden Auge, das ist mit einem Lachen, wir lachen uns teilweise tot drüber, ja, und das ist also eher in der Regel immer sehr positiv, ja, und wenn wir merken, dass wir zu sehr ins Kritisieren kommen, dann sagen wir das gegenseitig auch sehr stark. Ne? Also sie sagt mir das, ich sage, oder sie hat mir das gesagt, wenn das schon mal war, ich habe ihr das schon gesagt, wenn das zu stark war oder wenn jemand generell zu viel negativ spricht, nicht nur über den anderen. Also es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir an der Stelle früh hier auch sagen, was wir empfinden sozusagen, wie wir uns fühlen beim Ganzen. Und es geht also nicht darum, dass man dem anderen nicht auch mal was sagen darf, was man nicht mag. Ja, sondern es wird gefährlich, wenn wir so in einen regelrechten Kritikmodus irgendwie verfallen. Wenn es also nicht mehr aufhört, wenn du nur noch die schlechten und die nervigen Aspekte vom Gegenüber immer wieder betonst und immer wieder wiederholst und diese ganzen anstrengenden Verhaltensweisen des Partners dem immer wieder aufs Brot schmierst sozusagen. Und das ist ja interessant, wenn wir uns nämlich verlieben, dann sagen wir dazu ja gar nichts. Ja, das heißt, am Anfang erzählen sich die Menschen meistens ihre Gemeinsamkeiten und am Ende erzählen sie sich nur noch die Unterschiede. Ja, am Anfang loben und wertschätzen sie sich gegenseitig. Und was? Ach, du liebst auch diese Musik? Ach, und Italien ist auch dein Lieblingsland? Oh, und du isst auch so gerne Nudeln? Und ja, also man sucht sich nur noch irgendwo so die Überschneidungspunkte, ja, die gemeinsamen Schnittmengen. Und pusht und unterstützt sich gegenseitig in seiner Wertschätzung. Und wenn das ist natürlich auch eine Form von Illusion, weil man natürlich durch diesen Verliebtheitsvorsprung einfach die Schattenseiten des anderen nicht sieht. Aber das andere Extrem davon, die ständige Kritik und sich nur noch zu sagen, was man nicht mehr gut findet, das ist natürlich auch ein großes Problem und führt eben auch zur Entfremdung. Führt dazu, dass wenn jemand ständig auf meine Wunden drückt, oder mir ständig schlechte Gefühle gibt, ja, ständig meine Energie kleiner macht oder destruktiv gestaltet, dann werde ich dessen Nähe nicht mehr suchen. Und das ist genau der Punkt, dass du dir die Frage stellen darfst, nach dem Kontakt mit deinem Partner oder Partnerin, egal ob am Telefon oder per WhatsApp oder oder physisch einfach auch, wenn ihr Zeit verbracht habt, hat dieser Mensch jetzt danach mehr oder weniger Energie? Das ist eine Schlüsselfrage. Hat der Mensch nach dem Kontakt mit mir mehr oder weniger Energie? Ja, und deine Aufgabe ist es als Partner, dass das Gegenüber oder dass ihr beide, eure beide Aufgabe ist, dass ihr beide mehr Energie habt danach. Das gelingt nicht immer, aber in den meisten Fällen sollte es gelingen. In 90% der Fälle sollte es gelingen. Das gilt natürlich auch andersrum. Du darfst auch dich fragen, habe ich eigentlich mehr oder weniger Energie nach dem Kontakt mit meinem Partner oder Partnerin? Und wenn du feststellst, dass gefühlt jedes zweite Mal schon weniger Energie ist, dann allerspätestens musst du dringend ein klärendes Gespräch suchen und einfordern, wenn dir an dieser Beziehung was liegt. Ja, und nicht darauf warten, dass es schon mal besser wird, weil der andere hat ja auch Probleme und du willst dir niemanden zur Last fallen und jetzt ist auch keine Zeit dafür. Nicht zwischen Tür und Angel so ein Gespräch führen, sondern nehmt ihr euch mal wirklich mindestens eine Stunde Zeit, setzt euch mal hin und redet mal Tacheles. Ja, so eine Aufgabe kriegt man nur gemeinsam hin. Da geht es nicht darum, dass einer was verändert. Ja, da muss man sich gegenseitig an die Hand nehmen und sagen, wie gehen wir damit denn jetzt um? Damit kommen wir zum vierten Punkt, das vierte Anzeichen. Du verbringst lieber Zeit alleine. Wenn du gerne alleine bist, wie zum Beispiel ich auch, ist das eine wunderbare Sache. Wenn du aber lieber alleine bist als mit dem anderen zusammen, stellt sich die grundsätzliche Frage, ob du gerade oder ob ihr gerade tatsächlich auch von der Lebensphase bereit seid für eine Beziehung. Hier geht es also jetzt nicht um den Punkt wie beim Punkt 2, wenn du ungern nach Hause gehst, sondern es geht wirklich um die Erkenntnis, dass es im Leben Ich- und Wir-Phasen gibt. Und wenn du einfach in einer Phase bist, wo du sozusagen einfach gerade nicht bereit bist für eine Partnerschaft, dann wäre es aus meiner Sicht auch sehr wichtig, das offen zu kommunizieren. Weil dann musst du zumindest mal, das heißt nicht, dass man sich deswegen gleich trennen oder scheiden lassen sollte, aber es bedeutet zumindest, dass ihr gemeinsam einen Weg finden müsst, dass ihr mehr alleine sein könnt, dass du also diesen Raum im Rahmen einer Partnerschaft auch bekommen kannst. Vielleicht auch mehr Raum als bisher oder notwendig oder was der andere bisher vielleicht für notwendig hält. Aber wenn ich sozusagen lieber Zeit jetzt alleine verbringe, als mit einem anderen Menschen zu sein oder generell mit anderen Menschen zu sein und das aber nicht kann, dann werde ich mich irgendwann so zurückziehen innerlich, also innerlich zurückziehen, das heißt, ich werde mich isolieren, ich werde aufhören zu sprechen, ich habe nichts mehr zu geben, dass dann die Beziehung irgendwann ein ernsthaftes Problem kriegt. Das heißt, wir gehen im Leben immer durch Ich- und Wir-Phasen. Ja? Und Ich- und Wir-Phasen im Leben wechseln sich sozusagen ab. Das ist ein ganz normaler Teil unserer persönlichen Entwicklung auch. Und bloß weil ich in einer Ich-Phase bin, muss ich deswegen nicht meine Beziehung beenden oder Single sein. Aber es darf dann Zeit und Raum geben für mich alleine oder mehr Zeit und Raum. Es ist dann eine Familien- oder eine Partnerschaftsaufgabe, dass man dem anderen Menschen genau diesen Raum auch zur Verfügung stellt, damit er das auf dieser Ebene ausleben kann, um sich nicht innerlich zurückziehen zu müssen. Und das ist das, was ich oft sehe in Beziehungen, dass dann dieser Raum für einen selber nicht da ist, dass man viel zusammen ist, aber sich innerlich mindestens einer von beiden schon zurückgezogen hat. Und je mehr der andere klopft und sucht und den anderen versucht wieder zu bekommen, desto mehr zieht sich der andere zurück. Warum? Nicht, weil er den anderen nicht liebt, sondern weil er lieber einfach alleine sein will. Ja. Und wenn mich dann jemand die ganze Zeit ruft, obwohl ich einfach lieber alleine sein will, dann wird der andere zu meinem Feind. Eigentlich habe ich überhaupt kein Problem mit dem anderen. Ich möchte einfach nur gerne mehr für mich alleine sein. Ja. Und unabhängig davon, wenn es generell so ist, dass du lieber alleine bist als mit deinem Partner, dann haben wir natürlich auch ein ganz grundsätzliches Anzeichen für eine Krise in der Partnerschaft. Ja. Genau, das ist der vierte Punkt. Der fünfte Punkt ist, und das ist, glaube ich, einer der elementarsten Punkte, der elementarsten und größten Anzeichen dafür, dass eine Partnerschaft vor dem Ende steht. Und zwar, ihr redet kaum mehr miteinander. Wenn die Menschen aufhören, miteinander zu reden, dann ist die Ampel schon auf mindestens dunkelorange bis hellrot. Wenn man noch miteinander streitet und so weiter, redet man immerhin noch miteinander. Ne? Streiten ist keine gute Art von Konversation und so weiter. Und Streit kann auch so toxisch werden, dass er so verletzend wird, dass eine Beziehung daran zu Bruch geht, ganz klar. Aber ich sage jetzt mal, wenn Menschen aufhören, miteinander zu sprechen, bricht eine Verbindung ab und dann entfremdet man sich total voneinander, dann gibt es kein Aufeinanderzugehen, dann gibt es auch kein Zuhören mehr. Wenn jemand nicht mit mir spricht, kann ich ihn auch nicht mehr wahrnehmen und fühlen, dann kann ich auch meine Gefühle nicht mehr ausdrücken und dann lebt man plötzlich wirklich nur noch nebeneinander und nicht mehr miteinander und schon gleich gar nicht füreinander und dann ist eine Beziehung eigentlich nur noch ein Verwaltungsakt an der Stelle und das ist ein Punkt, der mit Sicherheit sehr zu beachten ist. Mehr miteinander sprechen. Man kann kaum zu viel miteinander reden in einer Beziehung. Ja. Dann kommen wir zum sechsten Punkt, das sechste Anzeichen. Ja, es fehlt euch an Gesprächsthemen. Und das ist jetzt scheinbar der gleiche Punkt wie der davor, aber es ist überhaupt nicht das Gleiche. Also, wenn wir kaum mehr miteinander reden, obwohl wir eigentlich Gesprächsthemen hätten, dann hat das eine ganz eine andere Motivation. Wenn ich einfach mit dir nicht mehr reden will, ja, weil ich mich zurückziehe, dann ist das ein anderer Punkt. Wenn wir aber keine Gesprächsthemen mehr haben, das heißt, wir reden eigentlich miteinander, wir möchten eigentlich auch miteinander reden, aber es gibt nichts mehr, worüber wir reden können so richtig, dann liegt es daran, dass wir sozusagen irgendwie in unterschiedlichen Welten leben. Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen Themen. Es gibt vielleicht keine gemeinsamen Ziele mehr. Ja, es gibt keine gemeinsamen Aufgaben mehr. Und ganz ehrlich, ich meine auch darüber, oder ich meine in dem Punkt, dass wir nicht nur darüber reden, dass wir Kinder haben. Dass wir nicht nur über Aufgaben reden, was jetzt zu tun ist. Also nicht nur über Alltags-To-Dos, sondern dass wir wohl wirklich Gesprächsthemen haben und nicht nur Aufgaben und Projektpunkte, To-Do-Listen, die wir besprechen, Organisatorisches, ja, Gesprächsthemen, wo man in ein Gespräch eintaucht, wo man sich in einem Gespräch auch mal verlieren kann, wo man mal über was philosophiert, wo man fühlt, wie es dem anderen geht, wo wir uns wirklich austauschen miteinander und nicht nur abstimmen. Viele Menschen stimmen sich in ihren Gesprächen in der Beziehung nur noch ab. Ja, da machst du dann das und dann muss ich dann dahin und dann holst du da die Kinder ab und ich fahre dann dahin und dann muss ich da zur Arbeit und dann komme ich da wieder zurück und übermorgen können wir dann mal und am Wochenende sollten wir mal. Das ist nur noch Abstimmung. Aber eine Abstimmung ist zu wenig, um eine Beziehung zu führen. Ja, abstimmen kann ich mich mit meiner Sekretärin, aber doch nicht mit meiner Lebenspartnerin. So, wir brauchen ein Gespräch, wo wir uns gegenseitig begegnen. Und da sind wir an einem wichtigen Punkt, warum ich den Leuten auch immer wieder sage, wenn ihr zu meinen Seminaren kommt oder wenn ihr fortgeschrittene Programme macht bei meinen Angeboten, macht sie, wenn es geht, zusammen. Das geht gerne auch bei mir, aber zumindest zusammen im Sinne, dass jeder so seinen Weg geht und es kann ja auch jeder zum unterschiedlichen Anbieter oder Anbieterin gehen, aber dass beide sozusagen auf dem Weg sind, wo man sich dann auch mal, ja, jeder vielleicht für sich in seiner Richtung bewegt, aber wo man dann auch wieder zusammenkommt und sich austauscht eben über das, was hast du da erfahren, was habt ihr gemacht, was hast du für dich gefühlt, also was war da los und wo man sich einfach gegenseitig wieder zusammenfindet und einfach auch wirkliche Themen hat, wo man sich was Neues berichtet, wo man eintaucht in den anderen, wo man Interesse hat am anderen, wo man was Neues erfährt über den anderen, wo man was lernt über den anderen, wo man auch was lernt über sich selbst durch den anderen. Das meine ich Gesprächsthemen. Das ist nämlich genau der Grund, warum viele Leute so viele Probleme haben, zum Beispiel ihre Kinder loszulassen in den Beziehungen, weil diese Kinder das einzige Gesprächsthema waren. Da ging es eigentlich immer nur um die Kinder. So, und wenn wir die Kinder jetzt mal wegnehmen und den Job, wenn ihr vielleicht auch sogar zusammenarbeitet, worüber redet ihr denn dann? Und das wisst ihr, Kinder sind kein Projekt. Die sind nicht dazu da, um euch irgendwie zusammenzuhalten. Die sind nicht nur ein Gesprächsthema. Natürlich sind die auch ein Gesprächsthema, ganz klar. Aber das sollte nicht euer einziges Gesprächsthema sein. So, und das ist etwas, wenn Menschen sich einfach in sehr unterschiedliche Richtungen im Leben entwickeln. Und da kann jeder für sich auch in eine richtige und gute Richtung gehen. Oder stimmige Richtung. Trotzdem kann es sein, dass diese zwei Linien halt nicht mehr parallel nebeneinander laufen, sondern auseinanderlaufen und dann fehlen einem einfach auch die Gesprächsthemen. Das gibt es übrigens nicht nur in der partnerschaftlichen Beziehung. Das haben wir auch in Familien zu den Eltern zum Beispiel. Ne? Auch ich habe das erlebt, dass einem dann mit bestimmten Personen einfach, auch bei Freunden zum Beispiel, Leute, die mit denen man eine gewisse Verbundenheit und Vergangenheit auch hat und man hat sich gut verstanden, aber irgendwann fehlen einem die Gesprächsthemen, weil jeder einfach in einer ganz anderen Welt ist und ich hatte manchmal einfach das Gefühl, dass es in der Welt des Gegenübers um so viele Oberflächlichkeiten ging, die vielleicht für die Person interessant waren, aber für mich einfach nicht. Ja. Und das heißt nicht, dass der auf dem falschen und ich auf dem richtigen Weg bin. Das heißt nur, dass uns hier die Gesprächsthemen fehlen. Dieses Gespräch oder diese Themen kosteten mich Energie. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Manchmal fehlen die Gesprächsthemen auch deswegen, weil eigentlich nur einer drüber reden will und der andere eigentlich nicht. Und es ist einfach anstrengend, dann darüber zu sprechen. Ja. Also ein wirkliches gutes Gesprächsthema ist auch ein Thema, da geht es nicht nur ums eitel Sonnenschein und um lustige Sachen, das kann auch mal sehr fordernd sein oder auch diskutierend sein, aber am Ende des Tages sollten eure Gespräche euch energetisieren gegenseitig, inspirieren. ermutigen, Freude machen zumindest auch mal. Ja, genau. Also manchmal fehlt es an Gesprächsthemen einfach, weil es nichts gibt, was man reden könnte, was positiv ist. Sondern wenn man über was spricht, dann sind es meistens nur Aufgaben oder schwierige Dinge. Ja, es fehlt sozusagen an positiven Gesprächsthemen. So, und damit kommen wir zum siebten und für heute letzten Anzeichen. Und das ist, wenn du merkst, dass du dich in der Partnerschaft, die für dich nicht erfüllend ist, in andere Lebensbereiche beginnst zu flüchten. Das heißt, die Lücke, die du in deinem Herzen hast, in deiner Partnerschaft, versuchst du jetzt mit Bedeutsamkeit und mit Erfolg in der Arbeit auszugleichen. Oder du fängst an, extremen Sport oder sehr viel Sport zu machen, um dich eher auf dein Körperbewusstsein zu konzentrieren. Also sozusagen Bestätigung, Status und Anerkennung zu kriegen für einen besser aussehenden Körper, für eine Fitness, für Erfolge, die du da vielleicht hast. Oder du gehst zum Beispiel auch vielleicht ein bisschen wieder auf die Flirtsuche sozusagen. Das heißt ja nicht, dass du gleich einen anderen Partner dir suchen willst, aber das heißt, du testest deinen Marktwert. Du schaust wieder, na, was denken denn die anderen das über mich und flirtest ein bisschen rum und so weiter. Und da merkst du schon so, okay, du versuchst sozusagen woanders was zu kriegen, was dir eigentlich im Kern irgendwo fehlte. Und dann merkst du sozusagen auch, okay, ich flüchte gerade vor einem eigentlichen Thema. Nochmal, an der Stelle ist nichts, es ist nichts dagegen zu sagen, sich in die Arbeit reinzuwerfen, karrieregeil zu sein, erfolgreich sein zu wollen in der Arbeit, da mehr Gas zu geben oder intensiven Sport zu machen oder Sportwettkämpfe oder seinen Körper zu stellen und dafür Anerkennung zu, das ist nichts Schlechtes. Es ist nicht mal vielleicht unbedingt was Schlechtes, wenn man irgendwo auch mal mit jemandem ein bisschen flirtet oder so. Deswegen gibt es kein Problem erstmal. Ich sage nur, wenn das die Kompensationsstrategie ist, weil mir eigentlich in meiner Beziehung was fehlt, dann haben wir ein Thema. Das heißt, viel zu arbeiten oder sich jetzt irgendwie fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio zu begeben, per se, kann eine gute Sache sein. Wenn ich es aber tue, weil ich mich von meiner eigentlichen unliebsamen Beziehung, Partnerschaft ablenken will und etwas hier einen Mangel kompensieren will, jetzt haben wir ein Thema. So, und das ist der kleine, aber feine Unterschied. Das heißt, in der Liebe, in der Partnerschaft darf alles sein. Es ist nichts anders, weniger wert oder schlecht, aber es geht immer darum, ob ich sozusagen ohne die anderen Dinge trotzdem auch eine gelungene, erfüllende Partnerschaft habe. Ja. So, also du siehst schon, jedes dieser sieben Anzeichen per se für sich ist schon ein riesiges Thema und jetzt stell dir zwei oder drei von diesen Punkten in der Kombination vor, da merkst du schon, da wird's dann wirklich höchste Eisenbahn, dass man miteinander spricht, dass man sich vielleicht sogar auch eben einen Beziehungscoach holt, der einen da vielleicht auch unterstützt, ja. Und wenn natürlich mehr oder weniger alle Anzeichen bei dir sichtbar sind in der Beziehung und Partnerschaft, dann kann es sein, dass es vielleicht an der Stelle schon fast zu spät ist. Ich würde immer trotzdem noch versuchen, mir Unterstützung zu holen und wenn dir was dran liegt, auch miteinander dran zu arbeiten. Aber ansonsten ist es vielleicht einfach auch schon an einem Punkt, wo es dann irgendwann auch mal zu spät ist und besser ist, wenn man sich dann auch tatsächlich trennt. Manchmal kann eine Trennung ein notwendiger Schritt sein. Aber diese Podcast-Folge soll für dich da sein, damit du jetzt eben prophylaktisch schon das auf dem Schirm behältst und auf diese Punkte oder vielleicht auf ein, zwei Schwachpunkte, die du vielleicht jetzt so ein bisschen erkannt hast, frühzeitig reagierst, damit es eben überhaupt gar kein existenzielles Problem in deiner Beziehung und Partnerschaft gibt. Ich wünsche dir jetzt von ganzem, ganzem Herzen, dass du einen wunderbaren Schritt auf deinen Partner und Partnerin zumachen kannst. Vielleicht wollt ihr euch diese Podcast-Folge gemeinsam auch nochmal anhören, um über den ein oder anderen Themenpunkt jetzt auch miteinander zu sprechen. Und ich würde mich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen freuen. Das wäre die schönste Vorstellung, die ich mir jetzt hier gerade in meinem Kopf setzen kann, wenn diese Podcast-Folge dazu dient, die ein oder andere kriselnde Beziehung zu verbessern oder die ein oder andere drohende Trennung zu verhindern. Denn das Schönste auf der Welt ist die Liebe und die Menschen, die wieder zusammenfinden. Und dafür ist diese Podcast-Folge gemacht, für diejenigen, die wieder zusammenfinden. Und deswegen von ganzem Herzen alles Gute für dich, alles Gute für euch beide. Und wenn ich euch in irgendeiner Stelle weiter unterstützen kann, dann wisst ihr, wo ihr mich findet und wie ihr den Weg zu mir und zu uns findet. Okay, also, alles Liebe und reißt euch zusammen, ihr zwei. Ciao.